Willkommen bei Was wirkt wirklich? Der Podcast mit der Frage nach Wirkmächtigkeit. Ich bin Alexander Eckhart, Mentor für Wirkmächtigkeit, und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die gestalten, führen, lernen, lehren oder einfach neue Wege gehen. Menschen, die Erfahrungen gesammelt haben und etwas darüber erzählen können, was Veränderung tatsächlich ermöglicht. Mich interessieren Erfahrungen, Beobachtungen und Geschichten, vor allem auch um das Neue. Denn die Zukunft entsteht nicht zufällig, sie will gestaltet werden. Schön, dass du dabei bist. Mein heutiger Gast ist Johannes Goslar, Lehrer, Spieleentwickler und jemand, der Lernen neu denkt. Aus seiner Erfahrung im Schulalltag heraus entwickelt er spielerische Konzepte, die Bewegung, Lernen und Gemeinschaft miteinander verbinden. Mit seinem Lernspiel X-Mal hat er bereits gezeigt, wie Lernen durch Erfahrung leichter und nachhaltiger werden kann. Mit seinem neuesten Projekt Body Pong möchte er Menschen, Kinder wie Erwachsene, wieder in mehr Bewegung bringen, körperlich, sozial und vielleicht auch innerlich. Mich interessiert dabei folgende Frage besonders: Was passiert denn eigentlich mit Menschen, wenn Lernen wieder körperlich, spielerisch und gemeinschaftlich wird? Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit Johannes. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Alexander. Ich freue mich auch, da zu sein hier.
Johannes, vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach erstmal, wie entwickelst du im Schulalltag eigentlich noch Spiele? Ich war ja selbst mal Lehrer und ich kann mir einmal nur vorstellen, dass der Schulalltag für Lehrkräfte weiterhin sehr, sehr stressig ist. Also wie entwickelst du unter so viel Druck so viel Kreatives?
Das hat einfach damit zu tun, dass ich sehr gerne entwickle und dass ich vor Jahren ein Schlüsselerlebnis hatte. Und zwar hatte ich da eine Schulklasse, die wollte einfach das Einmaleins nicht lernen. Und da ich Förderschullehrer bin, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass die Kinder die ganz wesentlichen Meilensteine lernen und dass sie einen guten Start ins Leben bekommen. Und damals wusste ich mir gar nicht mehr zu helfen, wie ich ihnen dieses Einmaleins beibringen soll, weil das einfach erwiesenermaßen ein Faktor ist, den du einfach können musst, um in der Mathematik nicht völlig abzuhängen. Und ja, das war wirklich, ich habe mir dann irgendwann mal fiel mir ein, hey, mach doch einfach ein Spiel aus diesem kleinen Einmaleins. Und habe dann Karten ausgeschnitten und habe die Abzockerkarten genannt und habe dann aus dem kleinen Einmaleins ein Kartenspiel entwickelt. Und das hat so gut funktioniert. Die Kinder waren begeistert. Jeder wollte als erster die Lösung haben von dieser Aufgabe, die ich ihnen dann präsentiert habe, beziehungsweise die Karten haben sie präsentiert. Und ich habe gemerkt, hey, auf diese spielerische Art und Weise macht Lernen viel mehr Spaß. Und die Kinder, die haben geschrien, ich muss die total bremsen, dass sie sich da eingekriegt haben und bei dem Spiel dann auch einigermaßen diszipliniert mitgemacht haben. Aber die Begeisterung, die hat mich fasziniert. Und auf diese Art und Weise ist es dann auch ganz einfach gewesen, ihnen das Einmaleins beizubringen, weil Kinder ja nicht alles sofort, nicht in der langen Perspektive leben, sondern Kinder leben im Jetzt. Und dadurch ist es viel besser, ihnen ein Spiel zu präsentieren, wo sie jetzt gewinnen wollen, als ihnen zum Beispiel zu erklären, ja, wenn du das kleine Einmaleins kannst, hast du einen ganz wichtigen Grundstein für deinen Schulerfolg gelegt. Das interessiert ein Kind nicht.
Ja. Und wie ist dann die Idee für Body Pong gekommen? Und was ist eigentlich Body Pong?
Also die Idee für Body Pong, die kam in der Schweiz. Ich war dort eingeladen mit meinem Spiel X-Mal auf ein Casting des Schweizer Dachverbands für Spiel und Kommunikation. Und bei diesem Casting durfte ich X-Mal vorstellen. Bei dem Casting hat unter anderem auch eine Sophie Reinmann ihr Spiel vorgestellt. Das nannte sie damals Gobbling. Und bei diesem Spiel hat sie Tischtennisbälle mit Bechern eingefangen. Die Becher hatte sie an ihrem Körper befestigt. Also die Idee für Body Pong kommt total von der Sophie Reinmann. Und als ich das damals gesehen hatte, war ich total fasziniert und begeistert und habe mir gedacht, wie toll ist es, wenn man Bewegung und Lernen auf so eine fantastische Art miteinander verbinden kann. Und habe sie dann gleich nach der Veranstaltung gefragt, ob sie denn Lust hätte, das Spiel mit mir zusammen zu entwickeln. Weil sie war damals noch in so einer Entwurfsphase für das Spiel und es wäre sehr, sehr teuer gewesen, das Spiel für sie zu produzieren, weil das recht kompliziert war, wie die Becher am Körper befestigt waren.
Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, du bist auch wie die Kinder, mitunter einfach noch sehr im Moment und siehst dann was und greifst es auf und folgst so deinem Impuls und kommst sozusagen einfach dann auch immer wieder auf neue Ideen und setzt die dann auch um. Würdest du das so sagen, dass das so ein Wesenszug von dir ist, also dass du dieses Spielerische, dieses Kindliche auch in der Neugier, dass du das für dich so bewahrt hast und lebst?
Auf alle Fälle. Also ich tatsächlich, ich spiele selber für mein Leben gern und ich kann mich sehr gut in Kinder reinversetzen. Und das macht eigentlich auch für mich einen guten Lehrer aus, wenn man einfach weiß, wie Kinder ticken, wie man ihnen begegnen kann und was Kinder brauchen.
Ja, da sprichst du auch was an. Ich war ja selber auch lange Zeit Lehrer. Und wie du sagst, ich hab das im Studium nicht so gelernt, aber ich habe es dann durch die Kinder gelernt, was es heißt, was die Kinder eigentlich brauchen. Und ich habe das, für mich war es dann wichtig, mehr zuzuhören, was die Kinder bewegt und mehr mich auch mit ihnen über ihre Dinge zu unterhalten und nicht so als Erwachsenen immer so zu sagen, wie die Welt funktioniert. So. Und magst du noch einen kleinen Einblick darin geben, wie baust du denn überhaupt, also wie eröffnest du den Raum, dass Spielen im Unterricht oder Spielen in Schule etwas ist, was ganz Tolles und was Gewolltes ist, weil ich kenne Schule eher aus dem Kontext, dass da Lernen was mit Konzentration und Anstrengung und vor allem mit, nicht mit Leichtigkeit und Offenheit zu tun hat. Also wie bereitest du so diesen Raum? Wie kann ich mir das vorstellen? Johannes, Herr Gosler, ja, sagen Sie Herr Gosler zu dir, kommt in
Ja.
die Stunde. Wie muss ich mir so eine Stunde mit Spielen beziehungsweise mit Lernen und Spielen vorstellen?
Das ist eine interessante Frage, weil du genau das ansprichst, was tatsächlich in vielen Schulen nicht so gesehen wird, dass Spielen eigentlich ganz, ganz wichtig ist und eine wesentliche Grundlage für Lernen und eigentlich auch die gehirngerechteste Art ist, wie wir lernen im Spiel nämlich. Und es gibt etliche Professoren, die da gesagt haben, wer in der Schule nicht spielen lernt, lernt nicht lernen. Es gibt sehr, sehr viele Überlegungen dazu, aber es gibt kaum eine Umsetzung tatsächlich in den Schulen, dass man da jetzt sehr viel spielen würde. Es gibt bei offenen Lehrkräften natürlich schon. Also wir haben ja auch jahrelang bestimmte alternative Unterrichtsformen eingeführt und das ist eben die Richtung, in der ich mich auch beschäftigt habe, mit Reformpädagogik. Und wenn ich jetzt in eine Klasse reinkomme und ein Spiel spielen möchte, also zum Beispiel mit diesem X-Mal das einmal eins üben möchte, dann ist es wichtig, dass das Ganze einen guten Rahmen hat, also dass man den Schülern sagt, was sie zu tun haben. Es ist wichtig, dass die Schüler genau zuhören. Und der Spaß kann dann in dem Moment stattfinden, wo sie dann beginnen, dieses Spiel gemeinsam zu spielen und wo sie das dann innerhalb von einer Gruppe umsetzen und gemeinsam diese Herausforderung haben. Ja, jetzt möchten wir dieses Spiel spielen und das jeweilige Ziel, was das Spiel vorgibt, auch erreichen. Das kann sein, dass wir gemeinsam eine Challenge angehen oder das kann sein, dass man eben klassisch spielt, wer dann am Ende gewinnt.
Ich möchte gleich nochmal auf das Thema Raum Du hast ja gesagt, Rahmen, ne? Das ist einen guten Rahmen, dafür braucht zurückkommen. Ich merke aber noch ein Stückchen mehr. Was glaubst du, lernen Schülerinnen und Schüler oder Kinder, was lernen Kinder besser oder leichter oder tiefer? Kannst du das mal an einem Beispiel und an einer Erfahrung uns ein Stückchen den Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen?
Also, was sie auf jeden Fall eben leichter lernen, ist, dass sie das, unser Gehirn blockiert ja in dem Moment, wo es etwas nicht lernen will. Wenn du nicht motiviert bist, etwas zu lernen, dann wirst du dich sehr viel schwerer tun, das zu lernen. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem in unseren Schulen, dass da ein Lehrer vorne steht, er möchte den Kindern was beibringen und die Kinder, die möchten aber lieber was völlig anderes machen. Die möchten lieber Computer spielen oder lieber in der Pause rumsausen oder was auch immer. Und dann hat man immer diesen Konflikt, naja, ich will ja das, was ich hier tue, gar nicht und die Schule ist blöd und langweilig und so weiter und dann ist immer schon ein gewisser Konflikt da drin. Wenn ich jetzt aber etwas spiele und ich will das spielen und ich will da gewinnen, dann ist ja mein Gehirn schon dafür offen, diesen Lernstoff aufzunehmen und dann lerne ich eigentlich nicht mehr angestrengt, sondern ganz nebenbei und diese Spielfreude, die öffnet mir eigentlich mein Gehirn. Und das habe ich ganz oft erlebt. Und ich hatte zum Beispiel vier Mädchen in der Gruppe, die sich ganz hart getan haben in Mathematik und die hauptsächlich einfach nur Angst vor der bösen Mathematik haben, weil in Mathematik ist es ja so ein Fach, wo einfach entweder richtig oder falsch. Und sie hatten es halt sehr oft falsch und damit entstehen Ängste. Einfach zu versagen oder was nicht hinzukriegen. Und ich habe dann angefangen, mit diesem spielerischen Ansatz mit ihnen zu spielen und ihnen diese Ängste wegzunehmen. Und gesagt, wenn da mal was falsch war, ja gut, dann ist es halt falsch. Beim nächsten Mal machst du es richtig. Jetzt hast du dir ja das und das gemerkt. Und jetzt beim nächsten Mal wirst du sehen, kannst du es ja schon viel besser. Und dann haben wir immer wieder spielerisch die verschiedenen Rechenarten geübt und so. Das kann man alles mit dem X mal machen. Und dann haben die mehr und mehr einfach die Angst vor der Mathematik verloren und gemerkt, hey, Mathe ist eigentlich nur eine Spielerei mit Zahlen. Und das Schöne war dann, zwei Klassen später habe ich sie immer noch betreut und da sind sie wirklich richtig gut geworden in Mathematik und haben das auf eine ganz tolle Art und Weise hingekriegt. Und da habe ich gemerkt, hey, du kannst es einfach schaffen, wenn du diesen Druck und diese Angst mal rausnimmst, das Ganze leicht machst. Und eine Freude an der Sache vermittelst, dann sind diese Blockaden, die da oft da sind, ganz leicht aus dem Weg zu räumen. Es braucht ein bisschen Zeit natürlich, aber es ist erfolgreich.
Würde sich das denn, also ich war ja jetzt kein Mathematiklehrer. Meine Fächer waren ja Geschichte, Ethik, Englisch. Und für Englisch kann ich mir das auch total gut vorstellen. Ich habe auch immer wieder auch Spiele gemacht und auch in dieses Gefühl von Challengen reinzugehen, aber genauso eben auch zu sagen, hey, es ist ein Spiel und Fehler gehören dazu, beziehungsweise aus den Fehlern lernen wir. Also, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Aber siehst du Übertragungsmöglichkeiten von dieser Idee ganz leicht für andere Fächer oder denkst du, naja, das geht vielleicht nicht mit allen Fächern?
Ich glaube, dass das in fast allen Fächern geht und dass man das in eigentlich jedes Fach übertragen kann. Aber man sollte auch nicht irgendwie eine reine Methode draus machen, weil es ist oft so, es ist, jemand vertritt eine Unterrichtsmethode und weil die gut ist, vertritt er die auch ganz permanent und sagt, hey, das muss so sein. Aber vielleicht ist da eine andere Lehrkraft, die macht es lieber auf eine andere Art und Weise und macht es da auch erfolgreich und nimmt eben nicht diese Methode her. Deswegen glaube ich, dass das spielerische Lernen eine fantastische Methode ist und dass man es dennoch nicht verabsolutieren muss, dass es einfach schön ist, dass es eine Lockerheit reinbringt. Und ich würde mich ganz stark freuen, wenn sehr viele interessante Lernspiele noch entwickelt würden für alle Fächer, Das wäre also das Allertollste, weil ich glaube, dann würde Lernen in der Schule viel, viel mehr Spaß machen als jetzt. Und das wünsche ich eigentlich jedem Schüler und jeder Schülerin. Und ich wünsche es auch uns Lehrern, weil wir können dann einfach auf eine einfachere, lockerere Art mit den Kindern umgehen. Und auch die Interaktionen in einem Spiel, die wir mit den Schülern haben, sind ganz andere, wie wenn du vorne in dieser klassischen Rolle des Wissensvermittlers bist.
Ja. Und du hast ja vorhin einfach auch diesen Rahmen angesprochen, den es braucht. Und was ich so bei dir gehört habe, ist, es braucht einen fehlerfreundlichen Rahmen. Das heißt, Fehler sind etwas, das einfach passieren darf. Und gleichzeitig gehört es dann auch dazu, wenn jemand einen Fehler macht, dass er nicht dafür ausgelacht wird oder dass das irgendwie ein negatives Erfahrung ist. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf den Moment, wo ihr spielt, so, sondern das ist ja eigentlich so eine Grund Voraussetzung oder eine Grundhaltung, die du wahrscheinlich als Lehrer ja mitbringst. So, was würdest du sagen oder was würdest du vielleicht auch einfach empfehlen, so als kleine Hinweise, so, was braucht eigentlich eine gute Atmosphäre zum Lernen?
Also als allererstes würde ich da sagen, Wertschätzung. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich erlebe das ganz häufig, dass eben gerade diese Wertschätzung, diese gegenseitige Wertschätzung fehlt. Also das ist gegenüber von Eltern, gegenüber Lehrern, von Kindern, gegenüber Lehrern, von Kindern gegenseitig, glaube ich. Ist es so wichtig, dass man lernt, der andere ist wertvoll, der andere ist wichtig. Es soll nicht nur mir gut gehen, sondern auch dem anderen. Und von gesellschaftlichen Entwicklungen her hat man so das Gefühl, jeder fängt an, nur auf das eigene oder sich selbst zu schauen. Und auf die Art und Weise geschieht aber keine Öffnung mehr für den anderen und geschieht auch keine Wertschätzung, keine gegenseitige mehr. Wenn ich nur auf mich schaue dann und die anderen das genauso spiegeln oder das ebenso machen, dann werden wir halt eine Gesellschaft, in der sich Persönlichkeiten nicht mehr wirklich entwickeln können, sondern Leben lebt davon, dass das Leben anderen weitergegeben wird, dass man andere fördert, dass man das Gute, was man selber hat, dass man das anderen weitergibt, egal ob es einem jetzt einen Vorteil bringt oder nicht. Und da glaube ich, dass das eine ganz wichtige Grundlage ist für ein Miteinander. Also das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig.
Ja, ich nehme das auch immer wieder wahr, dass wenn ich das Gefühl habe, ich werde gesehen, so, ja, und ich werde so, wie ich bin, angenommen. So, dass das ganz, ganz viel macht, dass Menschen in eine Entspannung kommen oder auch in sich aufmachen, dem anderen zugeneigt. Und ich finde noch einen Punkt wichtig, ich muss mich dabei auch sicher fühlen, ne? Also sicher vor Bewertungen, die mich negativ, ne? Oder Beschämung oder so etwas. Und da ist ja Schule ganz oft eben auch ein Raum, der diese Sicherheit gar nicht so bietet. Hast du da irgendwie zwei, drei Regeln, die sozusagen für deinen Unterricht gelten oder wie du mit deinen Schülerinnen und Schülern das sozusagen machst, dass eben genau diese Sicherheit und diese Anerkennung in Sicherheit, dass das, ja, dass das denen in Fleisch und Blut übergeht, dass das klar ist?
Ja, schon. Also ich würde es nicht als Regeln bezeichnen, sondern ich glaube, dass es mehr was ist, was du selber vorlebst, was du aber, wenn es darauf ankommt, auch einforderst. Wo ich sage, hey, ich möchte, dass du mit deinem Klassenkameraden nicht so sprichst. Das passt nicht. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das auch klar einfordert und selber vorlebt, weil ich kann nicht selber irgendwie den Kindern gegenüber eingestellt sein, naja, das ist mir wurscht. Und dann erwarten, dass die, also ich muss selber wertschätzend sein, das vorleben, damit jemand anders das von mir lernen kann. Ich sage sogar, ich kann eigentlich nichts wirklich transportieren, was ich nicht selber lebe.
Und das ist auch nochmal ein ganz schöner Punkt, den ich auch immer wieder mitgenommen habe aus meiner Zeit mit Schülerinnen und Schülern. Ich nenne das immer Walk Your Talk. Also diese Integrität, das, was du erwartest, auch selbst zu leben. Und ich habe das mitunter auch als große Anerkennung von den Schülerinnen und Schülern zurückgekriegt, wenn sie sagen, ja, wenn sie einen Fehler machen, dann sagen sie das auch. So, und das macht eben auch einen Raum auf. Genau. Und ich möchte doch mal das Stück Schule, den Bereich Schule jetzt mal verlassen, weil du hast ja Bodypong nicht nur für die Schule entwickelt, sondern es geht ja auch darum, den Erwachsenen und auch den Menschen außerhalb von Schule diese Möglichkeit zu eröffnen. Erzähl mal noch ein Stückchen davon. Also wie kam es dazu und was möchtest du mit Bodypong jetzt mal über die Schule hinaus in die Welt bringen?
Also über die Schule hinaus glaube ich, dass es ein ganz fantastisches Bewegungsspiel ist. Mit Bodypong werden so viele verschiedene Bereiche am Körper geschult, wie ich bei keinem anderen Spiel finden kann. Weil es gibt kaum ein Spiel, wo du zum einen die Koordination massiv übst, ne? Wo du zum anderen den ganzen Bereich des Gleichgewichtssinns trainierst, wo du sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit haben musst, wo du dich immens konzentrieren musst, eigentlich jede Sekunde. Wir haben uns sehr, sehr angestrengt, um gute Fotos zu bekommen von Bodypong. Und das war schwierig, weil in der ganzen Zeit, wo jemand da am Spielen ist, ist er konzentriert. Und wenn du konzentriert bist, dann gibt es da keine so schönen, lustigen Fotos, ne? Wenn wir es dann wieder aufgenommen und gefilmt haben, dann hat man schon gesehen, dass da ein sehr hoher Spaßfaktor dabei ist, aber bei den Fotos war es immer so ein bisschen schwierig. Und das, glaube ich, ist ein Spiel, mit dem man ganz, ganz viel grundlegende Dinge trainieren kann. Eine Wahrnehmung für den eigenen Körper, ein Gefühl für den eigenen Körper. Und es werden auch Gehirnbereiche angesprochen, die normalerweise eben nicht angesprochen werden, weil normalerweise ist unser Gehirn gewöhnt, dass wir Bälle mit der Hand fangen und nicht etwa mit dem Knie oder mit der Hüfte oder mit den Füßen. Und so entstehen ganz neue neuronale Verbindungen im Gehirn und es entwickelt ein wesentlich besseres Körperbewusstsein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade auch in dem Bereich von Patienten, die bestimmte Einschränkungen haben im Bereich von Schlaganfällen und so weiter, dass es da ein sehr gutes Mittel sein kann, wie man neue neuronale Verbindungen auch als Erwachsener eben wieder entwickeln kann und wie eine sanfte Art der Bewegung eigentlich eingeführt wird. Wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und mein Hanteltraining mache, darf ich da nicht viel, also muss ich aufpassen, dass ich mir nicht Verletzungen zufüge oder so, wenn ich es einfach zu schwer einstelle und solche Dinge. Wenn ich das Bodypong spiele, dann ist immer nur mein eigener Körper beteiligt und ich habe eine ganz natürliche Art, meinen eigenen Körper mit meinem Körper selbst zu trainieren. Und das stelle ich mir sportlich auch für ein Workout ganz toll vor. Wir haben eine Spielvariante da bei Bodypong dabei. Da spielst du so eine Art Squash. Du wirfst also den Ball gegen die Wand und fängst ihn dann. Und es ist ein krasses Workout. Also wenn du das eine Viertelstunde lang machst, da weißt du, was du getan hast, ne? Und das finde ich fantastisch, dass ich dieses Spiel auch komplett alleine spielen kann, weil viele Spiele kannst du ja gar nicht alleine spielen. Federball, Tennis, solche Sachen, das geht ja nicht alleine. Bei Bodypong kannst du es komplett alleine spielen und wirst da sehr, sehr geschickt dann. Und du kannst es eben aber auch zu zweit spielen. Du kannst es mit größeren Gruppen spielen. Du kannst es auf Partys spielen. Es ist sehr, sehr lustig. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, wie man das Ganze dann aufbauen kann, bis hin, dass es richtig zirkusreif ist, was ich selber noch nicht schaffe, dass man sich quasi die Bälle so zuwirft, dass man von einem Becher in den nächsten den Ball wirft, ne, ohne dass der dann irgendwann mal auf dem Boden liegen bleibt. Also das sind dann schon sehr schwierige Sachen. Und so glaube ich, dass das also ein Spiel ist für Jung und Alt. Also da gibt es keine Altersbeschränkung. Und wenn jemand nur noch die Arme bewegen kann, dann kann er auch das noch mit diesem
Ja.
Spiel machen und hat damit auch noch seinen Spaß.
Also während du das jetzt erzählt hast, ich habe so richtig ich habe mir mehrere Sachen vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wir müssen auf jeden Fall nochmal sprechen. Ich möchte mindestens zwei Paar haben und ich würde gerne mit meiner Frau ab und zu solches Spiel spielen. Und dann kam mir noch eine andere Idee im beruflichen Kontext. Und da wollte ich dich fragen, ob das realistisch ist, weil dann finde ich das tatsächlich auch nochmal an der Sache interessant. Und zwar, ein großes Anliegen von mir ist, wenn ich Teams oder Organisationen begleite, den Schwerpunkt der Regeneration oder die Idee der Regeneration reinzubekommen. Weil ganz oft ist ein Alltag unglaublich durchgetaktet und richtig wirkliche Erholungspausen gibt es nicht und der Fokus ist ganz oft im Kopf. Ja? Also Computerarbeit, dann noch irgendwelche Gespräche und so. Und es ist ganz viel strategisch, analytisch. So. Und ein Schwerpunkt von mir ist auch, wie kann man ein Meeting und Arbeitskultur erschaffen, die jetzt diesen Alltag in eine bessere Balance bringt. So, dass du Fokus hast, aber eben auch Entspannung oder in dem jetzt bei dir, ja, konzentriertes Arbeiten beziehungsweise eben auch körperliche Aktivität. Und meine Frage ist jetzt, macht es zum Beispiel Sinn zu sagen, wenn wir ein längeres Meeting haben, machen wir sowieso immer Pause, ja? Und das Einzige, was wir dann vielleicht machen, ist mal auf die Toilette gehen und noch an der Kaffeemaschine vorbeischauen. Hältst du es für sinnvoll zu sagen, das können auch einfach mal so 5-Minuten-Einheiten sein, wo man einfach mal das macht und vielleicht haben wir sogar ein firmeneigenes Body-Pong-Design und vielleicht haben wir sogar eine eigene Body-Pong-Liga und solche Sachen. Also da sehe ich gerade viel Potenzial und wollte dich fragen, wenn ich das so erzähle, ergibt das für dich Sinn?
Ja, absolut. Also ich habe mir das auch schon für Coachings und so weiter vorgestellt. Da würde ich, also du musst bei Bodypump brauchst du ein bisschen, bis du reinkommst, weil du kannst es nicht sofort, weil wie gesagt, das Gehirn muss erstmal neue neuronale Verknüpfungen schaffen. Ich muss erstmal dieses Körpergefühl ein bisschen entwickeln, dass ich die Bälle einfach mit der Hüfte einfange und sowas. Ne?
Ja,
Also es
definitiv.
braucht ein bisschen und ist dann auch eine Herausforderung für einen persönlich, dass man das schafft. Aber man schafft es dann schon. Und das ist halt, man hat schnell, relativ schnell ein Erfolgserlebnis. Und drum kann das ein ganz toller Eisbrecher zum Beispiel sein, wenn man jetzt auch so ein Meeting hat und dann wirft man sich gegenseitig diese Bälle zu, weil dann muss nämlich der, der zuwirft, der muss ja sich auf sein Gegenüber wirklich einstellen. Weil wenn ich dir den Ball irgendwie dumm zuwerfe, kannst du ja gar nicht fangen, ne? Es ist wie beim Baseball, wenn der Zuwerfer dann schlecht wirft, dann ist es halt dumm, weil da kann der andere den nicht weit wegdreschen, den Ball. Und so ist bei Bodypump auch. Also du brauchst wirklich den Zuwerfer, dass der richtig dabei ist bei der Sache. Und du brauchst eben auch den Fänger, der sich dann konzentriert, dass er den Ball auch wirklich erwischt. Und allein das ist, da ist Lachen vorprogrammiert. Also
Ja.
wir haben das mit Schülern eben bisher gemacht, vor allem. Aber auch in größeren Gruppen und die haben einen Mordspaß dabei gehabt. Und es fordert zur Interaktion mit meinem Gegenüber auf. Und dann kann man auch da über einen lustigen Fehler oder sowas einfach lachen. Und das ist
Voll.
eine richtig schöne Sache. Also da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir das auch zur Auflockerung jederzeit vorstellen. Das ist sicher gar kein Problem, macht jede Menge Spaß, also das kann man garantieren.
Johannes, du hast mich. Du hast mich. So, wie machen wir es denn jetzt? Angenommen, ich wäre jetzt, vielleicht ist es ja auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern der eine oder andere oder die eine oder andere dabei, die jetzt sagt, hey, das möchte ich gerne ausprobieren. Vielleicht würde ich es mir gerne persönlich nur kaufen. Vielleicht würde ich es gerne mal in meinem Team ausprobieren. Wo bekomme ich Bodypong oder Johannes, wie komme ich mit dir in Kontakt oder reicht es, wenn ich mir das Spiel bestelle? Muss ich bei dir einen Workshop machen? Wie kommt Bodypong in die Welt?
Also momentan bringen wir es über Crowdfunding in die Welt. Das läuft aber jetzt nicht mehr lange. Wenn dieser, ich denke mal, wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, dann kann man
Ja.
das einfach käuflich unter www.joytoall.de erwerben.
Ah.
Also Joy J oder Y wie die Freude, dann eine 2 und All ALL, ne? Weil das ist der Verlag, den ich gegründet habe, weil ich mir gesagt habe, ich wünsche mir, dass dieser Verlag all denen, die die Produkte von diesem Verlag erwerben, einfach vor allem Freude macht.
Auch eine ganz, ganz tolle Haltung. Wir werden das auf jeden Fall, ich werde es dann auf jeden Fall unten auch in den Shownotes nochmal reinstellen, sodass das auf jeden Fall dann auch die Leute anklicken können und kaufen können. Johannes, zum Abschluss unseres Podcasts nochmal auf die Frage oder den Titel dieses Podcasts zurückgegangen. Es das heißt ja, was wirkt wirklich? So. Und ich sage dir mal, was ich aus unserem Gespräch rausgenommen habe, und du ergänzt bitte gerne einfach, beziehungsweise machst einfach noch einen Punkt dran, wo es notwendig ist, so deiner Meinung nach. Ich glaube, was wirkt, ist, wenn ich mich in einem Raum spielerisch, das heißt leicht, sicher, anerkannt bewegen kann, wenn ich sozusagen eine Leichtigkeit habe, dann bin ich bereit und offen, Neues zu mir zu nehmen. Also so ein Raum, der mich einlädt, in dieses Spielerische und vor allem auch Fehlerfreundliche zu kommen. Das wirkt. So.
Ja, definitiv. Ja.
Und was auch wirkt im Sinne von, dass ich es besser in meinem Gehirn speichere, ist, wenn ich nicht nur in so einer Stimmung das mache, sondern wenn ich es möglichst auch in einer ganzheitlichen, nicht nur den Kopf betätigen, ne, sondern körperlich, emotional, wenn ganz viele Sinne beziehungsweise viele Aspekte meines Menschseins mit dieser Situation, mit diesem Lernen verbunden sind. So, das nehme ich hier nochmal ganz klar mit raus. Würdest du noch was ergänzen dazu?
Also ich würde das nochmal betonen, ja. Also das Lernen sollte wirklich mit Leichtigkeit, mit Freude, mit Spaß stattfinden. Das darf auch ruhig mal draußen stattfinden, an ungewöhnlichen Lernorten, in ungewöhnlichen Kontexten. Und ganz wichtig bei Lernen ist auch das soziale Element. Und das habe ich halt besonders auch beim Spielen. Die Kinder und Jugendlichen und wir Erwachsenen, wir lernen am besten dadurch, dass wir auch ein persönliches, personales Feedback bekommen. Und das bekomme ich eben nicht, wenn ich vor dem Bildschirm sitze und irgendwas zocke, sondern das bekomme ich halt hauptsächlich, wenn mir der nächste Face-to-Face gegenüber sitzt und ich mit ihm interagieren anfange. Wenn ich jemand ins Gesicht schaue, auch wenn ich als Familie mich zusammensetze und sage, jetzt spielen wir mal ganz normales, analoges Spiel, und haben miteinander Spaß und machen gemeinsam was miteinander. Allein das, dass wir es gemeinsam machen, ist eigentlich schon unendlich wertvoll und ist auch ein Grund für das, warum ich Spiele so sehr lieb, weil ich sage, wir bringen Menschen zusammen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, der soziale Aspekt.
Dankeschön. Ich finde auch noch mal, ja, das ist ein guter Schlusspunkt, Johannes. Vielen Dank. Dankeschön, Johannes Goslar und Bodypalm, für deine Einblicke und auch deine persönlichen Geschichten dazu. Ich wünsche dir, dass Bodypalm und diese spielerische Idee in Schule und darüber hinaus noch viele Menschen begeistert und glücklich macht. In diesem Sinne für Joy to All, ja. Und ich wünsche dir, dass du noch viele Ideen und durch viele Face-to-Face-Begegnungen mit deiner kindlichen Neugier noch viele Ideen in die Welt bringst, die dann eben auch für andere Menschen wieder Freude und neue Räume öffnen. Johannes, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Und wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Bis dann.
Vielen herzlichen Dank für das Interview. Bis bald. Ich freue mich auch. Alles Gute, gell? Danke.